Astronomie am Kepler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz. Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht, der an unserer Schule stattfindet. Mein Name ist Norbert Steinkellner und mein Team besteht, wie immer, aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie. Ich will euch gar nicht lange herumreden, wir sind mittendrin bei Gerrit Jesers Vortrag zu ihrer vorwissenschaftlichen Arbeit, wo sie sich mit dem Farbspektrum von Sternen beschäftigt hat. Und heute werden wir uns ganz besonders der Sonne zuwenden und wie sie praktisch das Spektrum, also die Spektralklasse der Sonne bestimmt hat. Zuerst geht es aber einmal um besondere Sterne oder Nichtsterne, nämlich braune Zwerge und was sie von echten Sternen unterscheidet. Na, springen wir einfach mitten hinein. Es gibt ja trotzdem noch einen Unterschied zwischen einem braunen Zwergstern und einem Planeten. Also wann ist es noch ein Planet und wann spricht man doch von einem braunen Zwerg, der irgendwie noch nicht so richtig ein Stern ist, aber trotzdem auch kein Planet mehr. Da passiert noch was Bestimmtes in seinem Inneren, was ihm Energie gibt. Nämlich, es gibt immer bestimmte Menge an so Deuterium, an schwerem Wasserstoff in einem Stern, nur ganz wenig. Und es ist eigentlich so ein Zwischenschritt bei der Kernfusion. Wenn das Deuterium einmal da ist, der nächste Schritt, aus dem Deuterium dann das nächste Element zu bilden, das Tritium, oder das Helium-3 eigentlich, das ist nicht so schwierig. Das ist das, was ein Stern am ehesten schafft, noch auch bei geringeren Temperaturen. Und ein Stern wie die Sonne oder noch größere, die können dieses Deuterium erzeugen im Kernfusionsprozess. Das kann ein brauner Zwerg nicht. Aber er ist noch heiß genug, um das Deuterium zu nutzen, das da ist. Und das sehr, sehr, sehr langsam fusionieren zu Helium-3. Das gibt nicht besonders viel Energie her, aber es gibt Energie her, deswegen glimmen die so dahin bei, weiß nicht, 2000 Grad herum oder so und sind eben definitiv keine Planeten, weil es eben so einen Kernprozess gibt, aber auch keine richtigen Sterne, weil das jetzt kein echter Sternfusionszyklus ist, wie es eben die Hauptrennsterne der Leuchtkraftklasse 5 haben.
Genau, und das wird zur Linienverbreitung übergehen, also es gibt eben einmal die Druckverbreitung, auch Stoßverbreitung genannt.
Da geht es jetzt um die Leuchtkraftklassen, oder? Mit dieser Verbreiterung der Linien.
Also auch man kann da eben Rückschlüsse auf den Stern schließen und man sieht eben dann diese Verbreiterungen eben im Spektrum. Da sind die Fraunhofer-Linien nicht mehr ganz so scharf, sondern halt ein bisschen breiter und das eben gibt es bei der Druckverbreitung stoßen einfach Teilchen zusammen und wenn das Teilchen genau in diesem Moment ein Photon gerade emittiert, hat das halt eine andere Energie und damit auch eine andere Frequenz eben durch diesen zusätzlichen Energie durch den Stoß.
Also das würde gerade jetzt eine Lichtwellenlänge ausspucken, kriegt einen Schlag von der Seite oder von oben und deswegen verschiebt sich dann die Lichtwellenlänge und deswegen liegt sie ein bisschen daneben, wo sie normalerweise liegen würde und deswegen, das summiert sich auf und deswegen sind quasi ein bisschen links von der eigentlichen Linie und ein bisschen rechts von der eigentlichen Linie dann zusätzliche Linien und das macht dann die Verbreiterung.
Genau, dadurch ist die Frequenz halt, weicht sie ein bisschen ab und dann und es kann dann auch sehr oft und in sehr kurzen Abständen passieren und je nachdem verändert sich das auch noch ein bisschen. Aber eben, wie gesagt, dann ist die Linie halt eine Spur breiter und das wird halt begünstigt durch sehr hohe Temperaturen und auch eine hohe Dichte, weil einerseits höhere Temperatur bedeutet prinzipiell mehr Bewegung bei den Teilchen, dann höhere Dichte halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie kollidieren, ist größer und dadurch kann man dann quasi auf die Dichte des Sterns schließen und über die Dichte dann quasi auf seinen Entwicklungszustand und die Leuchtkraftklasse.
Okay, also je dichter, also je mehr Teilchen pro Kubikzentimeter da sind, desto öfter stoßen die zusammen und es gibt eben so Linien, die verschoben sind. Und je höher die Temperatur, desto wuchtiger stoßen sie zusammen. Und das führt dann auch dazu, dass die Energie noch mehr nach höheren oder niedrigen Energien verschoben sind. Und die Linien, die ja sonst wirklich ganz scharf bei 0,1 Nanometer genau bei einer Linie sind, die sind dann quasi rundherum und deswegen ist es so unscharf verschmiert.
Genau.
Und deswegen, und da kann man dann wirklich Temperatur und Dichte so ein bisschen rausrechnen. Wow.
Also Temperatur weiß man eben schon anhand der Farbe, also schon aus der Spektralklasse. Aus der Dichte kann man dann schon noch Rückschlüsse ziehen. Zum Beispiel ein weißer Zwerg ist wahnsinnig dicht. Das würde man dann halt auch da sehen. Tatsächlich sind Riesen gar nicht mal, sieht man es gar nicht mal so, weil ihre äußersten Schichten sind nicht mehr so dicht. Darum verlieren die auch sehr viel Masse, einfach darüber, dass sie halt auch nicht mehr so stark vom Stern gehalten wird. Und darum verlieren die sehr schnell an Masse dann, während ihren Riesenphasen. Und das zweite ist eben die Dopplerverbreiterung. Das ist quasi, funktioniert wie der normale Doppler-Effekt. Dadurch, wenn sich das Photon beim Emittieren in Richtung des Teilchens bewegt, dann hat es eine höhere Frequenz, und wenn es sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, ist die Frequenz höher. Wenn es in die gleiche Richtung wie das Teilchen emittiert wird, dann ist die Frequenz ein bisschen niedriger, und das wird halt auch wieder durch höhere Temperatur und sehr leichte Atome begünstigt, das heißt zum Beispiel Wasserstoff. Zum Beispiel Sonne produziert jetzt nur aus Wasserstoff Helium, aber andere Sterne würden dann zum Beispiel auch Kohlenstoff produzieren und Sauerstoff und darauf bis Eisen, das sind schon einiges schwere Elemente, und darüber, was ein Stern fusioniert, kann man halt auch wieder Rückschlüsse auf die Leuchtkraftklasse schließen, weil zum Beispiel während der Hauptsternreihe wird nur Wasserstoff zu Helium fusioniert und noch nichts sonst.
Okay, also wenn das Teilchen gerade auf mich zukommt, während es dieses Licht emittiert, wird das Licht so zusammengestaucht und ich habe eine kürzere Wellenlänge und eine größere Frequenz. Wenn das Teilchen von mir wegfliegt, wird es quasi in die Länge gezogen. Ich habe eine größere Wellenlänge, also eine kleinere Frequenz, und deswegen schiebt es da die Linien herum. Ja, das ist verständlich.
Jetzt aber die Frage, warum. Allerdings, das ist durchaus kompliziert, und ich habe mir nicht so getraut, dass ich das eben rauslesen können würde. Darum habe ich es eben auf die Hauptsternreihe beschränkt, weil einfach Stern verbringt 90% seiner Lebenszeit auf der Hauptsternreihe. Das heißt, dort sind die meisten Sterne zu finden, und sie können dort ab 0,08 Sonnenmassen sein. Davor ist eben keine richtige Kernfusion möglich, und es ist ein brauner Zwerg. Und außerdem hat man sehr viel Auswahl vom Stern, weil zum Beispiel es gibt rote Zwerge, orange, gelbe und blaue. Und dadurch hat man schon einige Auswahl zum Klassifizieren. Darum habe ich mich eben für die Hauptsternreihe entschieden, und sie geht auch einfach einmal schön über das Hertzsprung-Russell-Diagramm von unten nach oben durch. Was ich davon noch vielleicht noch nicht erwähnt habe, man hat lange Zeit geglaubt, dass Sterne, wenn sie älter werden, auskühlen. Darum ist zum Beispiel O auch ganz links beim Diagramm und T dann, oder halt M, rechts. Und weil man dachte, dass sie ganz heiß starten und halt immer kühler werden, aber das ist nicht so. Sie wandern die Hauptsternreihe rauf, nicht runter. Nur als man das erstellt hat, wusste man das halt noch nicht.
Jetzt weiß ich endlich, warum das Ding verkehrt herum ist. Ich habe mich immer gewundert, wie eigentlich die Astronominnen und Astronomen auf die Idee gekommen sind, das Hertzsprung-Russell-Diagramm verkehrt herum zu zeichnen und die geringen Temperaturen ganz rechts zu machen und die hohen Temperaturen links. Also eigentlich komplett verkehrt, wie man ein normaler Diagramm macht. Einfach die X-Achse verkehrt herum beschriftet. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass das genau von dem kommt, dass man geglaubt hat, man macht es quasi im zeitlichen Ablauf von links nach rechts. Erst sind die Sterne heiß und dann kühlen sie ab und sind dann da bei den späten Spektralklassen, wo es in Wirklichkeit umgekehrt funktioniert. Also deswegen ist dieser R-Diagramm verkehrt herum, weil man geglaubt hat, es ist eine zeitliche Abfolge.
Ja, also man hat eben geglaubt, dass Sterne nicht heißer werden, sondern kühler, nur ja, es ist halt genau umgekehrt, aber das Diagramm ist halt so geblieben.
Das Schräge ist ja auch, dass alle Sterne in der Hauptreihe, also in der Leuchtkraftklasse 5, Zwerge heißen, egal wie groß und wie leuchtkräftig sie sind. Also diese UBV-Sterne, die so leuchtkräftig sind, dass sie selber zerreißt, sind trotzdem Zwerge nach dieser Klassifikation. Also Zwerge hat quasi mit der Größe vom Stern oder mit der Masse fast gar nichts zu tun.
Naja, also mit der Masse, also sie wären, also ein Riese ist natürlich, hat einen größeren Durchmesser. Allerdings, wie man ein bisschen sieht, vor allem dann eben bei den O und B, das sind schon ziemlich auf dem Niveau mit einem Riesen von ihrer absoluten Helligkeit. Und ein weißer Zwerg, der wahnsinnig dicht ist und viel Masse hat, der ist sehr weit unten, was die absolute Helligkeit betrifft und so. Die liegt ja sogar unter der Hauptsternreihe, obwohl sie so dicht sind und so viel geballte Masse auf einem Haufen haben.
Einfach deswegen, weil sie so klein sind.
Ja, also ein Riese dehnt sich aus, und tatsächlich verlieren Riesen sehr viel Masse. Das heißt, da wird es gar nicht mehr, sondern die verlieren eigentlich nur. Jetzt kommen wir zum etwas interaktiveren Teil, weil dachte ich mir, ich bringe mal mein Experiment mit und erzähle euch so, was ich gemacht habe. Also das Ziel von meinem Experiment war es eben, mit einem Spektroskop die Absorptionslinien der Sonne aufzunehmen und dann aus den Absorptionslinien die Elemente zu bestimmen und eben durch die Elemente eben auf die Spektralklasse zu schließen, weil ihr habt die Tabelle gesehen, es gibt halt für jede Spektralklasse so typische Spektrallinien. Und warum habe ich die Sonne genommen? Ganz einfach, sie ist ja nah. Und dann dachte ich mir, kann gut funktionieren, dann habe ich auch kein Problem mit irgendwie, dass das Licht von einem anderen Stern kommt, sondern das macht die Sonne ganz gut. Was habe ich dafür verwendet? Ein Apli 600, einen Laptop und halt ein paar Programme drauf, also einmal ASICAP, das war quasi, um das Spektroskop einzustellen, dort die Kamera, dann GIMP, weil ich die Datei halt umtransformieren musste. Im BAS-Programm habe ich dann quasi dazu ein Diagramm, wo ich halt sehe, wo ist, wie viel, da sehe ich dann halt die Helligkeit. Dann habe ich dann eben bei den schwarzen Linien, bei den Absorptionslinien Einbrüche und dann weiß ich, okay, hier ist eine Linie und dann kann man mit dem Programm halt quasi die Linien einmessen lassen. Also erstmal muss man es halt kalibrieren. Das habe ich mit dem Wasserstofflinien gemacht, weil das Programm hatte die eben. Und dann habe ich es mit dem Calciumlinien überprüft. Dann habe ich halt bei den übrigen Einbrüchen geschaut, zu welchem Element passt das. Und das seht ihr eben im zweiten Bild. Oben ist das Spektroskop und unten ist dann das Spektrum, wie ich es vom Spektroskop gekriegt habe, wo dann auch schon dabei steht, was für Linien das sind und welche Frequenz. Auf der nächsten Folie sieht...
Moment. Ich möchte aber kurz zeigen, was wir da eigentlich oben haben. Also damit ich es richtig verstehe. Das da oben auf dem kleinen Gartentisch, was man sieht, das ist ein kleines, ist da schon ein Fernrohr?
Das ist das
Alpi 600. Also so ein richtig, so ein totales Mini-Fernrohr. Und da ist dann da drinnen irgendwo so ein Spektroskopschlitz und irgendein Prisma oder so, dass das Licht der Sonne in seine Farben aufgespalten wird. Und da, wenn man durchschauen könnte, oder wenn man durchschauen würde, würde man dann auch diese Fraunhofer-Linien sehen. Und da dahinter ist so ein roter Zylinder, so ein kurzer.
Also ich glaube, das ist wirklich das Spektroskop dann. Ich glaub, ist es die Kamera oder das Spektroskop? Ich bin unsicher.
Da schaut nach einer Astrokamera aus. Also diese Astrokameras schauen ja überhaupt nicht aus wie Fotoapparate, sondern das sind eigentlich nur so kleine Boxen, manchmal eckig, manchmal rund, oft wie so... Ja, wie so eine halbe Getränkedose ungefähr vom Aussehen her. Und da ist eigentlich nur dieser Chip drin, der bei einer Kamera eigentlich sonst versteckt ist. Meistens von sehr, sehr hoher Qualität. Das soll ja für die Astronomie gut gehen. Und ich glaube, mehr ist das nicht. Also da ist ein kleines Fernrohr. Dann ist dieser Teil, der das Spektrum erzeugt, indem man nur einen Schlitz Licht durchlässt. Und dann, das kommt dazu. Ja, und das kommt dann über ein Gitter oder ein Prisma. Je nachdem wird das in die Farben aufgespalten. Und das, quasi dieses Bild kriegt dann die Kamera. Und die Kamera schickt es nicht zum Anschauen, sondern die schickt es praktisch in ein Programm und das Programm zeichnet aus den Helligkeiten der Farben und also wie hell sieht man welche Farbe oder wo sieht man weniger, wo ist so eine dunkle Linie, zeichnet da so eine Art Diagramm. Also das ist beim zweiten Bild so eine Art Berg. Es geht links steil hinauf und rechts flacher hinunter und da sind so ein paar Gräben in dem Berg und diese Gräben, die man sieht, da ist eine Skala, da sieht man die Nanometer, also die Wellenlänge vom Licht. Also immer bei einem Graben ist es dann so eine Spektrallinie, oder? Und ganz rechts, da wo der Berg flacher ist, da ist dann die lange Wellenlänge, da wäre dann zum Beispiel da das rote Licht und da die H-Alpha-Linie oder so. Oder eben solche Linien, die im Langwelligen sind. Und ganz am Anfang vom Berg, da hätten wir dann die Linien, die so im Violetten sind. Und so die Mitte vom Berg?
Das ist das, in der Mitte waren dann Eisen und halt wieder die H-Gamma und H-Beta müssen dann auch in der Mitte sein.
Die Mitte vom Berg ist so ungefähr bei 500 Nanometer, oder? Wenn ich es richtig sehe.
Ja, in etwa. Beim nächsten Bild sieht man es ein bisschen besser. Hier sieht man leider die Nanometer nicht. Aber also es ist leider, also man spuckt es nicht direkt in das Programm aus, wo man ich dann schon mein Diagramm habe, wie hell ist da welcher Bereich des Bildes, sondern es spuckt eher mal so aus, wie es ganz unten sieht. Das ist wie so ein Schwarz-Weiß-Spektrum und dann muss man nur halt ohne die Wellenlänge, das muss man dann quasi das Bild einen kleinen Streifen rausschneiden, den gibt man dann dem Programm und dann erstellt eben draus diesen Berg und schaut halt bei jeder Stelle, wie hell oder wie dunkel ist das. Darum kommt auch dieser Berg zustande. Beim Bild ist nämlich in der Mitte, wo der Berg so hoch ist, ist es sehr hell und außen dann sehr dunkel. Obwohl, das sind jetzt nicht unbedingt Spektrallinien, sondern halt mehr, wie es die Kamera belichtet hat. Es ist auch ein bisschen schief, was am Instrument liegt. An sich sollte es nicht schief sein. Aus irgendwelchen Gründen hat das Spektroskop es schief gemacht. Aber das war jetzt fürs Auswerten auch kein Problem. Man schneidet dann so einen kleinen waagrechten Streifen raus, gibt das dem Bass-Programm und dann muss man das halt leider auch noch, ist das auch noch nicht mit den Wellenlängen, sondern muss man es erstmal kalibrieren.
Okay, aber man hat da, also beim untersten Bild habe ich so einen Bereich, wo man eben die Farben nicht sieht, weil es schwarz-weiß ist, aber man sieht diese schwarzen Linien dazwischen und die sind auch dann wirklich da, wo eben diese Fraunhofer-Linien liegen.
Genau. Also bei den Fraunhofer-Linien hat man jetzt eben diese Einbrüche dann bei dem oberen Diagramm, bei diesem Berg, eben dann versucht es dann zu kalibrieren. Man sieht auch am Ende, ist es passt die Linie nicht mehr hundertprozentig mit dem Berg, also mit dem Einbruch zusammen, weil halt je weiter es dann quasi von der Kalibrierung weg ist, desto ungenauer ist die Skala. Sonst in der nächsten Folie sieht man dann auch sehr, sehr gut, was für Wellenlängen habe ich dann da überhaupt gehabt.
Also das Kalibrieren, dann nehme ich praktisch, ich weiß, wo die Wasserstofflinien sein müssten, meine H-Alpha, Beta, Gamma, Delta und so weiter, oder andere Linien, wo man weiß, wo die sein müssten. Und das lege ich dann über das Bild, das ich aufgenommen habe, damit ich verstehen kann, welche Linie welche ist. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, man braucht erstmal ein Vergleichsspektrum und dann kann man dort schauen, okay, in dieser Abstand passt, diese Position passt, das muss diese Linie sein, dann kalibriere ich das Ganze und wenn dann durch die ganzen Linien, anderen Linien einmessen und wenn die dann mit den Tälern zusammenpassen, dann weiß ich, ich habe die richtige Linie erwischt. Das hat ein paar Versuche gebraucht, aber ja, irgendwann hat man es. An sich, wir haben es jetzt schon gesagt, was die Sonne für ein Typ ist, sonst hätte ich an dieser Stelle die Frage gestellt, was man jetzt anhand der Linien, was man für einen Spektralklassemann kommen würde. Ich meine, wir können es trotzdem versuchen. Also ich habe hier, wir haben ja einmal Calcium bei 393,37.
Also das ist jetzt das Bild, das du aufgenommen hast, genau, mit dem Alpi 600. Und da hast du schon quasi identifiziert, welche Linie welche ist und auch schon beschriftet. Oder macht es das automatisch in diesem Bass-Programm?
Leider nicht, das musste ich dann selbst machen. Dann hatte ich sie im Bassprogramm und dann muss ich wieder schauen, okay, welche Linie aus dem Bassprogramm ist jetzt die auf meinem Bild?
Also da hast du auch die ganze Beschriftung gemacht, du hast geschaut, okay, das muss jetzt diese Linie sein, das muss jene Linie sein und hast das entsprechend beschriftet und die Wellenlängen auch angegeben, so wie ich sehe, ja?
Genau, also da haben wir jetzt eben Calcium 393,37 und 396,85, Eisen 430,79, 516,89, 527,04, bei Neon 588,189 und Wasserstoff halt 656,28 und 486,13 und dann Sauerstoff bei 686,9, 718,6 und 760,5 und ich würde jetzt euch fragen, woher glaubt ihr, kommt der Sauerstoff? Weil die Sonne enthält keinen Sauerstoff. Woher könnte der kommen?
Also im Spektrum haben wir Sauerstoff. Und wir haben den Sauerstoff nicht in der Sonnenatmosphäre. Aber er ist im Spektrum.
Vielleicht auch aus der Erdatmosphäre?
Das ist richtig. Eben der Sauerstoff kommt aus der Erdatmosphäre und theoretisch vermutlich auch ein bisschen Wasserstoff, weil es einerseits es hat 2 Tage gedauert, es aufzunehmen, weil beim ersten Mal war es sehr bewölkt, und beim zweiten Tag war es dann ohne Wolken. Und Sauerstoff kommt allein von der Erdatmosphäre. Wäre es jetzt im Weltraum aufgenommen worden, außerhalb der Erdatmosphäre, wäre der Sauerstoff nicht im Spektrum zu sehen gewesen. Ja.
Also man muss quasi auch überlegen, hey, Moment mal, was ist denn alles zwischen meinem Stern und meinem Gerät? Und das kann ja genauso absorbieren. Genauso wie die Atmosphäre der Sonne Sachen raus absorbiert, kann das meine Erdatmosphäre auch. Und das darf ich nicht vergessen. Und das muss ich praktisch rausnehmen. Also alles, was in der Erdatmosphäre gewisse Wellenlängen schlucken kann, da kann ich nicht davon ausgehen, dass das im Stern ist. Das könnte drin sein im Stern, aber ich kann es nicht wissen.
Ja, aber Sauerstoff, die Sonne ist dafür zu klein, sie fusioniert noch keinen Sauerstoff.
Ja, sie hat aber sogar Eisen, also von dem her wäre es ja kein Problem, oder?
Das stimmt, allerdings ist der Sauerstoff ziemlich sicher aus der Erdatmosphäre, beziehungsweise aus der Erdatmosphäre muss Sauerstoff kommen. Und das heißt, wäre jetzt die Sonne jetzt auch Sauerstoff, würde man das nicht sehen. Und was mich dabei vor allem sehr überrascht hat, war das Neon. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass die Sonne Neon enthält. Tatsächlich, es macht nicht viel aus, sondern ich glaube so um die 1%, also es ist wirklich nicht viel Neon, aber man sieht ihn. Und vor allem sieht man hier auch richtig gut die Calciumlinien. Und wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem Wasserstoff, der H-Alpha-Linie, diese da, und jetzt im Vergleich zu diesen zwei da drüben, in der Sonne ist sehr viel weniger Calcium, allerdings sieht man die Linien sehr viel deutlicher.
Ja, das sieht man ganz gut. Also diese zwei Calciumlinien, diese zwei dunklen Linien ganz links, die werden bei uns so stark violett, dass unsere Augen das gar nicht mehr richtig wahrnehmen können. Die können wir nur mit unserem neuen Filter fotografieren. Die sieht man extrem gut. Und die Wasserstofflinien, die eben da sind, H-Beta und da Alpha, sind weit nicht so hell, obwohl wir alle wissen, dass es viel, viel mehr Wasserstoff auf der Sonne gibt als Calcium. David.
Wenn es den Sauerstoff aus der Atmosphäre wahrgenommen hat, was ist dann mit dem Stickstoff?
Das ist eine gute Frage und der Stickstoff wird ziemlich sicher auch irgendwo im Spektrum sein, nur habe ich ihn nicht markiert. Also man sieht, es sind noch weitere Linien, die ich jetzt nicht beschriftet habe. Also man wird den Stickstoff wohl, irgendeine Linie davon wird wohl Stickstoff sein.
Ja, aber Stickstoff absorbiert ihm in dem Bereich entweder gar nicht oder extrem wenig. Darum ist er auch durchsichtig. Ja, das ist ja, also Stoffe, die durchsichtig sind, eben Sauerstoff ist offenbar so in ganz winzigen Bereichen nicht hundertprozentig durchsichtig, aber weitgehend. Aber eine Stickstofflinie ist, wenn es überhaupt eine gibt, so schwach, dass sie im Spektrum nicht einmal wirklich prominent auftaucht. Obwohl unsere Erdatmosphäre ja so 3/4 oder so aus Stickstoff besteht. Ja.
Und ich meine, ihr wisst schon, was die Sonne jetzt ist, aber ich dachte, wir können es trotzdem mal durchgehen. Also wie gesagt, wir können jetzt halt schauen, was für Calcium, also es gibt viele, also wir haben zum Beispiel A, F und G sind Spektralklassen, die Calciumlinien haben. Und allerdings nur hat G als einzige auch Eisen, weswegen man sagen kann, die Sonne gehört zur Spektralklasse G.
Und also damit hast du es identifiziert. Die starken Calciumlinien, da bleiben nur diese A, F und G über. Alle anderen haben gar keine Calciumlinien.
Und Eisen hat dann
eigentlich nur die G-Klasse. Und das war quasi schon der springende Punkt, dass man sicher sagen kann, dieses Spektrum, das muss ein Stern der Spektralklasse G sein.
Genau, und man sieht auch im Spektrum tatsächlich ziemlich viele Eisenlinien. Also es sind 3 von... Außer dem Sauerstoff gab es nirgendwo von 3. Also, und man sieht es jetzt eigentlich sogar ziemlich gut. Das sind dann eben die 2 daneben und noch eine, die ich nicht finde. Aber jedenfalls, man sieht ziemlich deutlich das Eisen.
Ja, eine sehe ich da im tiefen Blau, 430 Nanometer. Genau, dann ist da 2 ganz dicht nebeneinander. Da ist die im Blau. Dann da ist da eine bei 516 Nanometer. Das ist grün. Und 527, das ist dann ganz dicht daneben. Das ist eben ja auch so im grünen Bereich.
Genau. Und wenn man es jetzt genau nimmt, dann gehört die Sonne eben zur Spektralklasse G2. Also 2 ist für die Unterklasse. Und mit der Leuchtkraftklasse V, das heißt, wenn man sie jetzt genau klassifizieren würde nach der MK- oder Jax-Klassifikation, dann wäre das G2V.
Wobei das V quasi kein V ist, sondern ein 5.
Das V ist eine 5, eben wieder eine römische Zahl. Und dadurch weiß man jetzt, dass die Sonne ein gelber Zwerg ist.
Was heißt denn die 2?
Also die 2 ist, wie gesagt, die Unterklasse, wo man eben von 0 bis 9 wird das quasi jede Spektralklasse nochmal unterteilt. Damit hat man einfach eine feinere Unterteilung. Und dabei, wenn ich mich jetzt nicht irre, war 0 das... Genau, 0 ist das heißeste und 9 dann das kühlste.
Das heißt, wir sind ein heißer G-Zwerg mit der Sonne. Also wir, unsere Sonne. David?
Jetzt ganz theoretisch, sollte in einer Sonne jetzt ein Element sein, was wir nicht kennen, würden wir das dann dort irgendwie bemerken oder so?
Ja, das ist tatsächlich schon einmal passiert. Es gibt ein Element, das erst auf der Sonne entdeckt wurde, das man vorher nicht kannte. Und man glaubte sogar, das ist ein Element, das vielleicht nur auf der Sonne vorkommt. Es heißt auch das Sonnenelement eigentlich.
Also ich glaube, das war Helium.
Ja, Helios ist nämlich...
der griechische Sonnengott.
Genau, nach dem wurde das Helium benannt. Wir haben ein Sonnenelement, ja. Man glaubte lange, das gibt's nur auf der Sonne. Und man hat echt sehr spät eigentlich erst Helium auf der Erde gefunden. Also man kannte Helium zuallererst aus einem Spektrum. Der Stern.
Ja.
So, David.
Fun Fact, Helium wurde tatsächlich während einer totalen Sonnenfinsternis entdeckt, im Jahre 1868.
Also während einer Sonnenfinsternis hat man das Sonnenelement Helium gefunden?
Ja, und zwar, das war schon recht früh, und zwar im Jahre 1868 von Pierre Janssen und Joseph Lockyer, wenn ich richtig ausgesprochen habe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie haben dann nämlich das einfallende Licht mit einem Prisma spektraltechnisch untersucht und haben dann festgestellt, dass es eine gelbähnliche Farbe, eine Brillantfarbe gab, die sie keinem Element zuordnen konnten.
Damit, okay, neues Element.
Genau.
Und gleich passend benannt.
Ja, Helium vom Sonnengott, vom Griechischen.
Coole Sache. Und das war 150 Jahren ungefähr. Wow.
Und damit würde ich mich auch verabschieden von euch und der heutigen Podcast-Folge.
Ja, dann Gerrit, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und uns so ausführlich über deine intensive Arbeit mit den Spektren was erzählt hast. Viel mehr, als du eigentlich dann bei deiner Präsentation machen kannst, ist ja auch viel Zusatzarbeit gewesen, weil die Präsentation kannst du ja unmöglich zeigen, aber so eine Arbeit ist es ja auch wert, dass man es ordentlich vorzeigt und dass man ein bisschen mehr drüber redet. Es ist bei so vielen VBAs so schade. Manche sind wirklich gut und wirklich cool. Und da gibt es einmal die kleine Präsentation und dann verstaubt das Ding irgendwie im Archiv und niemand redet mehr ewig drüber und die gibt's nie. Ich mache das für die Astronomie-VBAs anders. Also alle, die mir es erlauben, bei denen gebe ich die Astronomie-VBA nach der Präsentation dann auf unsere Homepage www.keplersternwarte.at und glaube unter Unterricht habe ich dann einen Punkt vorwissenschaftliche Arbeiten und da kann man jetzt schon einige anschauen. Also könnt zurück auf unsere Homepage einmal gehen und du könnt euch Astronomie-VBAs anschauen, die schon geschrieben wurden bei uns. Bevor ihr jetzt in unserer VBA-Bibliothek schmökern könnt, gibt es aber noch eine Hausübung, nämlich die Prüfungsfragen für diese Folge.
Wie heißt der Merksatz für die Spektralklassen?
Welchen Sterntyp hat die Sonne?
Warum ist das Herzsprung-Russell-Diagramm verkehrt herum?
Die Antworten auf die Prüfungsfragen könnt ihr uns gerne schreiben in die Kommentarspalten eurer Podcast-App, auf unserer Plattform Podigy, wo es eine Kommentarfunktion gibt. Oder ihr könnt uns natürlich eine E-Mail schreiben an keplersternwarte@gmail.com. Ja, vielen Dank. Das war's diesmal wieder mit Astronomie im Kepler. Wir freuen uns wieder, dass ihr uns alle zugehört habt und freuen uns, dass ihr immer noch dabei seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitten wir wieder darum, uns zu bewerten auf den Podcast-Plattformen, uns Kommentare zu schicken, Kommentare zu schreiben, ein E-Mail zu schreiben. Ihr könnt uns kontaktieren auf Instagram. Wir sind mit unserer E-Mail-Adresse keplersternwarte@gmail.com erreichbar. Natürlich in allen Podcast-Plattformen, Podcast-Apps, wo ihr Kommentare schreiben könnt. Ihr könnt uns auf Podigy einen Kommentar schreiben. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und wenn Fragen und Wünsche kommen, sind wir natürlich gerne bereit, die auch zu beantworten. Weitere Informationen zu dieser Folge und auch einen Link zur vorwissenschaftlichen Arbeit von Gerrit Jeser findet ihr unter www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Das Team vom Mehrschulenkurs Graz, vom Dienstagskurs und die Gerrit verabschieden sich von euch und bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler.